bin ja auf das Thema gekommen. Ich hatte mit einer Joggerin gesprochen, die dort 6-mal die Woche langläuft und die sich natürlich unsicher fühlt in den Gegenden, wo es jetzt schon stockdunkel ist. Das ist zum Beispiel im Bereich Red Dog Richtung Krugkoppelbrücke der Fall. Da sind die Lampen schon alle aus. Die hat Angst, dass sie ins Gebüsch gezogen wird. Also natürlich, und das weiß man auch, Plan International bietet ja so Safety Walks an, auch in Hamburg. Und es gibt so viele dunkle Ecken in der Stadt, wo Frauen sich unwohl fühlen.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Die Arbeitswoche ist für die meisten von uns fast rum. Heute ist Freitag, der 15. November. Herzlich willkommen. Unser Dank geht schon mal an all die Hamburger, die am Wochenende arbeiten und damit die Stadt am Laufen halten. Was war in der vergangenen Woche in Hamburg los? Bevor wir auf unsere Top-Themen für diese Episode kommen, einmal der Blick auf 3 nicht repräsentativ ausgewählte Ereignisse aus den letzten Tagen, die für unsere Stadt mehr oder weniger wichtig waren. Beim Otto-Versand ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Die Chefs wollen die aktuelle Homeoffice-Regelung kippen und kündigen eine 50-50-Quote an. Autor Thomas Brussig erstreitet vor dem Landgericht Hamburg 5 Millionen Euro Nachvergütung für seine Arbeit am Lindenberg-Musical Hinter dem Horizont. Nicht überraschend, Prozess gegen das Stage Entertainment geht in Berufung. Und noch eine Meldung aus dem Entertainment-Business. Olli Schulz, Hamburger Musiker, verlegt sein ausverkauftes Konzert im Übel und Gefährlich in die Fabrik. Der etwas außergewöhnliche Grund, das Übel und Gefährlich hatte einer Freundin von ihm gekündigt. Okay, soweit unser kleiner Blog mit Kurznachrichten. Jetzt zu dem großen Ganzen. Hier unsere ausführlichen Themen. Ist das jetzt besser für uns Bürger und wie sehen das eigentlich die Hamburger Politiker? Anstatt alles an einem Tag abzuwickeln, wählen wir innerhalb weniger Tage 2-mal. Erstmal Neuwahlen für den Bundestag, dann die Wahl zur Hamburger Bürgerschaft. Bin gespannt, wie das Matthias Iken sieht, der stellvertretende Chefredakteur vom Abendblatt. Und in wenigen Sekunden ist er hier im Podcast. Ein paar simple Lampen sorgen für Ärger an der Alster. Es geht um die sogenannte Lichtverschmutzung und um Tierschutz. Wie das alles zusammenhängt und ob da ein Verantwortlicher einen Knall hat oder aber ob das alles sehr sinnvoll und umsichtig ist, erfahren wir von unserer Reporterin Jenny Wood. Die gute Nachricht für den HSV: Der Club schreibt zum 3. Mal in Folge schwarze Zahlen. Das Stadion ist schuldenfrei. Aber ansonsten... Die Stimmung ist angesichts der letzten Ergebnisse mehr oder weniger angespannt. Vielleicht fragen Sie sich das auch und für diese Frage musst du ja noch nicht mal Hardcore-Fußball-Fan bzw. HSV-Fan sein. Warum bekommt dieser Verein eigentlich so wenig auf die Kette? Oder ist dieses Urteil zu hart? Wir suchen am Schluss unserer heutigen Episode mit unserem HSV-Insider Stefan Walter nach Antworten. Wir starten jetzt. Das war diese Woche schon ein dolles Ding. Die Hamburger SPD-Politiker Markus Schreiber und Tim Stoberock hauen auf Instagram einen raus. Sie wünschen sich einen anderen SPD-Kanzlerkandidaten. Das heißt also, Scholz bitte aus dem Rennen nehmen. Matthias Iken ist dazu im Studio. Guten Morgen, Matthias.
Ja, guten Morgen, Marcel.
Sag mal, sind das jetzt einfach Hinterbänkler, wenn ich das so flapsig sagen darf, die einen auch wichtig machen? Oder ist das eine kleine Bombe mit dem, was die da diese Woche gesagt haben, die da irgendwo in der SPD eingeschlagen ist?
Bombe, also das war wohl eher ein Silvester-Knaller, würde ich sagen, aber keine Bombe. Da muss man sehen, von wem diese Idee kam, mit Herrn Pistorius jetzt in den Wahlkampf zu ziehen. Relativ bekannt in der Hamburger SPD ist sicher Markus Schreiber, aber der hat natürlich schon über die Stadtgrenzen hinaus gar keine Außenwirkung mehr. Und bei dem anderen Vertreter dieser Idee haben auch viele Politikredakteure erstmal nachschlagen müssen, wer das denn war. Also es sind zwei, du hast es selber gesagt, Hinterbänkler mit einer Idee, die zwar viele in der SPD haben, aber kaum einer, der in der Partei noch was werden will, offen und laut aussprechen wird.
Weil es ist ja in dem Sinne nur so überraschend gewesen, Hamburg ist ja einer der wenigen Orte, ich sag das jetzt mal so, in denen Olaf Scholz immer noch einen deutlich besseren Ruf hat als im Rest der Republik. Deswegen hat's mich doch schon überrascht, dass da jemand aus der Deckung kommt. Aber du sagst auf der anderen Seite, das ist einfach alles nur ein Hirngespinst. Glaubst du, wenn das weitergehen würde, muss der Bürgermeister da irgendwann eingreifen? Oder sagst du, der macht das genau richtig, bloß nichts dazu sagen?
Ja, das finde ich auf jeden Fall... Nicht erwarten, dass der Bürgermeister sich da also jetzt quasi öffentlich einmischt, weil damit macht er ja die Nummer noch viel, viel größer, als sie eigentlich ist. Du musst ja auch sehen, dass Markus Schreiber und Olaf Scholz auch eine eigene Geschichte verbindet. Der Markus Schreiber war ja lange Bezirksamtsleiter im Bezirk Mitte und hat seinen Posten dann auch verloren, weil Olaf Scholz das so wollte. Das muss man halt alles wissen. Da werden vielleicht auch noch alte Rechnungen irgendwie beglichen. Und am Ende des Tages wird sich da der Bürgermeister sicherlich offen zu äußern. Man kann davon ausgehen, dass er ein paar wütende Anrufe bekommen hat, um ihn da wieder auf Spur zu bringen. Aber oft in der Öffentlichkeit wird man das sicher nicht diskutieren. Die SPD hat ein Ziel, diese Debatte nicht zu groß werden zu lassen. Und solange wirklich nur Namen auf der Habenseite stehen, die kaum jemand was sagen, wird die Debatte nicht kommen.
Kommen wir mal zu den Daten, die uns alle beschäftigen. Ende Februar die Neuwahlen zum Bundestag und Anfang März dann gleich die Bürgerschaftswahl hier in Hamburg. Bin ich jetzt doof oder ist das zumindest für uns Hamburger eher unglücklich, innerhalb von wenigen Tagen zweimal wählen? Also ich mache das gern, für mich ist das kein Problem, aber ob das alle so sehen, ich sag mal Stichwort Wahlbeteiligung bei der Bürgerschaftswahl.
Ja, ich glaube auch, dass es für die Wahl selber nicht gut ist, dass wir eine Wahlbeteiligung bei der Bürgerschaftswahl sehen werden, die enttäuschend ist, so zumindest meine Vermutung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich verstehe, dass der Senat kein gesteigertes Interesse daran hat, parallel die beiden Wahlen zu veranstalten, denn das könnte gerade für die Regierungskoalition von Rot und Grün sich negativ auswirken. Also auch wenn ich es verstehen kann, finde ich aus wahlhygienischen Gründen wäre mir lieber, dass man an einem Sonntag beide Wahlen abhält.
Aber da hat ja der Bürgermeister was Interessantes zu gesagt. Zumindest habe ich mich ein bisschen gewundert, habe ich im Abendblatt gelesen. Eine Überlagerung bundespolitischer Themen in einem Hamburg-Wahlkampf wäre mir nicht recht. Also es ist ihm nicht recht. Ich fand das ein bisschen seltsam. Also es ist ja kein Wunschkonzert, oder?
Ja, man muss schon wissen, dass der Senat quasi einen Termin sucht und ihn dann durch die Bürgerschaft abnicken lässt. Das ist das gute Recht des Senats. Und ich finde auch nachvollziehbar, dass der Bürgermeister sich nach der besten Ausgangsposition orientiert. Aber am Ende des Tages finde ich auch, Demokratie sollte eigentlich ein bisschen weitergehen. Und unser Ziel müsste eigentlich sein, eine Wahl abzuhalten, die maximal viele Menschen zum Urnengang bewegt und die auch organisatorisch vernünftig also organisiert wird. Denn das ist ja auch nochmal eine schöne Herausforderung für den Landeswahlleiter. Wir brauchen ja mehr als 15.000 Wahlhelfer. Und das ist ja schon jetzt so, dass man teilweise da auch so, ich sage mal in Anführungsstrichen, zwangsrekrutiert wird. Und wenn man weiß, dass viele von den Freiwilligen wahrscheinlich sagen, ein Wahlsonntag mache ich, aber zwei in Folge, ich habe auch noch eine Familie oder ein paar Hobbys, dann wird es relativ eng.
Das werden so oder so spannende Monate. Und am Ende wählen wir Hamburger zweimal und das innerhalb von wenigen Tagen. Vielen Dank an Matthias Iken für diese Einschätzungen. Unsere Lokalreporterin Jenny Wood kümmert sich in den letzten Wochen um einen etwas schrägen Streit. Die Stichworte sind Lampen, Jogger, Tiere und die Alster. Sprich, mehr Lokalpolitik geht nicht. Nimm uns mal an die Hand, Jenny. Um was geht der Streit genau und wo spielt sich das Ganze ab?
Es geht um Lampen, die an der Alster zwischen der alten Rabenstraße und der Kuhkoppelbrücke vor 20 Jahren mal installiert worden sind. Damals durch Private Public Partnership, also es gab Sponsoren, die das damals finanziert haben. Es sind Lampen, die einfach Spaziergängern und auch Joggern eben in der dunklen Jahreszeit den Weg leuchten. Die sind seit ein paar Wochen ausgefallen, die sind marode und kaputt. Eine nach
Soll
der anderen.
Vorkommen.
Richtig. Eine nach der anderen gibt jetzt den Geist auf und zum Ende des Jahres sollen die dann ganz abmontiert werden.
Jetzt stellt sich natürlich die erste Frage, wann kommen denn die neuen?
Es kommen keine neuen. Die Begründung der zuständigen Umweltbehörde ist die, dass man in Hamburg die Lichtverschmutzung reduzieren möchte und man möchte die Tiere, die es dort gibt, schützen.
Okay, das lassen wir mal einen Moment sacken, weil möglicherweise neigen ja manche Leute, und ich würde mich da natürlich auch einschließen, sofort draufzuhauen und zu sagen, was soll denn der Quatsch? Aber wir versuchen das mal uns zu erarbeiten und vielleicht kommen wir dann zu einer ganz anderen Meinung. Was hat das denn bisher auf die Tierwelt für einen Einfluss gehabt in den letzten Jahren? Also diese Lampen müssen ja scheinbar irgendwas bewirkt haben, was die Umweltbehörde dazu bewegt zu sagen, so geht's nicht weiter.
Ich hatte die Behörde gefragt, ob es Auswertungen gibt, ob es Daten und Fakten dazu gibt. Die liegen nicht vor. Es sei nur allgemein bekannt, dass Lichteinstrahlung zur dunklen Tages- und Jahreszeit Auswirkungen auf die Tierwelt haben kann.
Mhm. Okay, also
zum Beispiel Insekten fliegen ins helle Licht und sterben.
Würde ich jetzt erstmal ja sagen, aber das ist natürlich deine Abwägungssache. Und da kommen wir ja zum zweiten Punkt, der Lichtverschmutzung. Dass das ein Thema ist, da müssen wir auch nicht drüber reden. Natürlich ist das heutzutage ein Punkt, über den man sprechen muss. Ich frage mich nur immer, warum das Argument dann in so einer Situation kommt, wo es ja eigentlich auch, wenn ich es weiterdenke, und da gucke ich dich jetzt, in dem Fall sei mir nicht böse, aber auch als Frauen, es geht ja auch um Sicherheit in der dunklen Jahreszeit. Oder ist das, sind diese Lampen für Frauen in irgendeiner Form nicht relevant?
Richtig, es geht um Sicherheit. Ich bin ja auf das Thema gekommen, ich hatte mit einer Joggerin gesprochen, die dort 6-mal die Woche langläuft und die sich natürlich unsicher fühlt in den Gegenden, wo es jetzt schon stockdunkel ist. Das ist zum Beispiel im Bereich Red Dog Richtung Krugkoppelbrücke der Fall. Da sind die Lampen schon alle aus. Die hat Angst, dass sie ins Gebüsch gezogen wird. Also natürlich, und das weiß man auch, Plan International bietet ja so Safety Walks an, auch in Hamburg. Und es gibt so viele dunkle Ecken in der Stadt, wo Frauen sich unwohl fühlen. Ob das nun gerechtfertigt ist oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Sie fühlen sich dort unsicher.
Ja, gefühlte Sicherheit ist natürlich immer so ein Streitthema, klar.
Und es sind ja nicht nur Jogger, es sind auch Spaziergänger, die auch jetzt zu dieser Jahreszeit nochmal um 17 Uhr da lang gehen. Gerade für Läufer ist natürlich auch die Verletzungsgefahr höher, ne? Wenn man nicht sieht, wo man langläuft.
Kommt auch noch hinzu, gar keine Frage. Ich finde, oder andersrum formuliert, ich wundere mich, dass man so ein Thema mit einer gewissen, finde ich, für die Öffentlichkeit unsensiblen Art und Weise im anstehenden Wahlkampf angeht.
Na, zumal, wir müssen vielleicht auch nochmal sagen, dass die Lampen, die dort jetzt angebracht waren, extra den Lichtkegel schon nach unten hatten. Also große Luftverschmutzung findet da nicht statt, weil nur der Boden beleuchtet wird. Und jeder, der die Alster kennt, weiß ja auch, rund um die Alster, vielleicht nicht am westlichen Alsterufer in Harvestude, von dem wir jetzt sprechen, wo es teilweise ja eben jetzt ohne Lampenstock dunkel ist, fahr St. Georg die Seite entlang, fahr eigentlich, egal wo du da lang fährst, es sind Straßenlaternen, es sind Lampenleuchten, die Alster ist drumherum hell erleuchtet. Wir sind nun mal mitten in der Stadt.
Und es ist ja, muss ich ehrlicherweise sagen, eins der schönsten Bilder im Winter, wenn die Alster rundum erleuchtet. Aber das ist ein anderes Thema. Glaubst du, dass die Umweltbehörde da nochmal einknickt? Oder wir kennen doch solche Fälle, wo irgendjemand vorschnell auf einer unteren Ebene, sage ich jetzt mal, so eine Entscheidung fällt und vielleicht der Verantwortliche sagt, der Abteilungsleiter möglicherweise, da sollten wir nochmal drüber reden.
Einknicken ist vielleicht das falsche Wort, das hören die jetzt bestimmt nicht gerne. Ja, ich hoffe einfach, dass die Öffentlichkeit genügend Druck macht, genügend Argumente nochmal hervorbringt. Ne? Die Politik ist eingeschaltet, sowohl CDU, SPD, Grüne sagen alle, Sicherheit ist wichtig und man kann doch auch Sicherheit und Umwelt und Tierschutz miteinander vereinbaren. So wie im Altonaer Volkspark.
Ach, erzähl, wie ist es da geregelt?
Dort wurden genau vor rund einem Jahr, im Oktober 2023 wurden dort nämlich Lampen extra installiert. Und zwar tierfreundliche Lampen mit dem Lichtkegel nach unten, um Joggern und Spaziergängern da mehr Sicherheit zu bieten. Das hatte damals das Bezirksamt Altona durchgesetzt. Hier in Eimsbüttel ist auch der politische Wille da. Die Bezirksversammlung Eimsbüttel möchte, dass dort weiterhin die Strecke beleuchtet ist. Oder die Fraktionsvorsitzenden CDU, SPD und die Grünen auch sind auch dafür. Also eigentlich wollen es alle. Jetzt müsste die Umweltbehörde dem Antrag stattgeben.
Kann es sein, dass nicht genügend Geld da ist?
Das kann ja, ist ja immer ein Argument, ne? Fehlt ja immer. Aber nun haben wir ja auch, es hat sich ja ein Unternehmer bei uns gemeldet, der aus Harvestude kommt, der auch da regelmäßig langläuft und der sagt, am Geld wird es nicht scheitern. Also er hätte kein Problem damit, genügend Harvestude zusammenzutrommeln, die da diese Lichter spenden. Ich glaube, das wäre schon möglich.
Ja, ich finde das natürlich irre, dass der sagt, wir kriegen das Geld zusammen. Ich finde es ein bisschen traurig, dafür ist eigentlich die Stadt zuständig, meiner Meinung nach. Aber wenn es gar nicht mehr anders gehen sollte, wäre das doch die Lösung.
Die Stadt hat mir leider auch nicht sagen können, was denn eine neue Beleuchtung kosten würde oder was der Stromverbrauch kostet. Also es gibt auch wenig Daten und Fakten oder man möchte es mir nicht sagen, ich weiß es nicht.
Da wird sich doch eine pragmatische Lösung im Sinne der Bürger finden. Tippe ich zumindest in meiner Naivität einfach mal. Danke an unsere Abendblatt-Reporterin Jenny Wood. Himmel, Hat eigentlich irgendjemand noch Lust, über den HSV zu sprechen? Warum bekommt ein Verein mit diesen großartigen Voraussetzungen es nicht hin, in die erste Bundesliga aufzusteigen? Im Moment ist die Mannschaft mal wieder in der Krise. Die letzten Ergebnisse sind schlicht Mist. Früher war der HSV der Erstliga-Dino. Mittlerweile hält der Verein diese Rekordmarke auch für die zweite Liga. Fragen wir mal bei unserem HSV-Insider nach, Stefan Walter. Guten Morgen, Stefan.
Moin Marcel, schön, dass ich mal wieder bei dir sein
darf. Ja, ich freue mich auch und ich bin auch sehr gespannt, was du uns gleich zum Thema HSV sagen wirst, weil das ist ja irgendwie alles doch ein bisschen auch verrückt. Woran musst du denken, wenn ich dir folgende Begriffe und Formulierungen nenne? Ich sag mal, das ist so ein smarter Einstieg jetzt. Wer weiß schon, wann der Zeitpunkt für einen Trainerwechsel gekommen ist? Oder wenn es schlecht läuft, ist für den Trainer Schluss. Und, ich leg noch einen oben drauf, der HSV-Coach muss jetzt Ergebnisse liefern, um das Vertrauen zu rechtfertigen.
Ja, zum einen sind das natürlich die üblichen Floskeln, die man immer mal wieder so wahrnimmt, wenn es nicht läuft. Zum anderen bin ich mir sehr sicher, dass du meinen gestrigen Kommentar zu dem Thema gelesen hast. Und natürlich, es ist häufig ein Reflex, vor allem auch der Manager in den Verein, wenn es nicht läuft, wenn man droht, die Ziele zu verfehlen, dass man dann den Trainer wechselt. Und es ist halt genau die Frage, wie viel Ertrag bringt das eigentlich? Wie wirksam ist diese Maßnahme?
Ja, und da sprichst du ja eigentlich den richtigen Punkt an. Und ich hoffe halt, dass du irgendeine Antwort darauf hast. Was läuft denn tatsächlich beim HSV schief? Und das muss doch eigentlich in der Analyse tiefer gehen, als immer nur am Trainer das alles aufzuhängen.
Ja, also wir haben, denke ich, diese Woche sehr, sehr viel analysiert. Wir haben ein großes Datenstück auch, wo wir genau vergleichen, was ist eigentlich besser geworden im Vergleich zur letzten Saison, was ist aber auch schlechter geworden. Daraus geht hervor, dass der HSV zum Beispiel in der Offensive sehr eintönig unterwegs ist. Also eigentlich ist es sehr einfach zusammengefasst, wie die Tore erzielt werden sollen, nämlich durch Flanken und durch Standards. Wenn das dann mal nicht gelingt, dann wird es schon eng. Also aus dem Spiel heraus tut sich der HSV schwer, Torchancen zu erspielen. Gleichzeitig scheint das Defensivkonzept nicht so aufzugehen, wie sich Steffen Baumgart das vorstellt. Also der Plan ist zum Beispiel, sich etwas weiter zurückzuziehen als in den vergangenen Jahren, Torschüsse des Gegners durchaus mal zuzulassen, sofern es eben keine hochkarätigen Torchancen sind. Die Gegner haben tatsächlich gegen den HSV die meisten Abschlüsse in der Liga, viele allerdings von außerhalb des Strafraums und trotzdem ist die Anzahl der Gegentore zu hoch. Also es gibt viele Sachen, an denen man arbeiten muss. Das ist jetzt wenig überraschend, wenn man nur 19 Punkte nach 12 Spieltagen holt und aufsteigen will, man so intern einen 2-Punkte-Schnitt als Maßnahme vorgegeben hat. Demnach hinkt man da aktuell 5 Punkte hinterher. Also es läuft wirklich nicht beim HSV und trotzdem ist eben die Frage, ist dann immer gleich der Trainer schuld?
Ja, weil also ich habe zur Vorbereitung nochmal geguckt, wer schon alles Trainer in den letzten Jahren beim HSV war. Da ist ja auch jemand wie Dieter Hecking zum Beispiel dabei. Das ist jetzt nicht der Superstar unter den Trainern, aber der ist jetzt gerade erst wieder als Retter vom VfL Bochum verpflichtet worden. Und als Dieter Hecking in Hamburg war Trainer, war der ja schon eine relativ anerkannte Persönlichkeit auf dem Trainermarkt. Ist es wirklich immer der Trainer? Hat der HSV immer nur Pech mit der Auswahl der Trainer?
Also der HSV hat alleine in seinen 7 Zweitliga-Jahren, die es nun schon sind, wirklich alles ausprobiert, um den Aufstieg zu schaffen. Es sind sämtliche verschiedene Trainertypen installiert worden. Es sind unterschiedliche Methoden wie in der Kaderzusammenstellung gewählt worden. Bei dieser Hacking muss man sagen, wie so viele ehrlicherweise in Hamburg, ist er gerade in der sogenannten Crunch-Time zum Ende der Saison weggebrochen, hat die Mannschaft nicht mehr erreicht, nicht mehr griffig genug auf ein Spiel vorbereiten können. Es fehlte da auch an Selbstvertrauen, vor allem bei den Spielern. Das ist dann schon Traineraufgabe. Und das ist auch genau die Frage, die sich Sportvorstand Stefan Kunz jetzt stellen muss. Es geht gar nicht zwingend nur um die Punkteausbeute nach 12 Spieltagen. Natürlich ist die nicht erfreulich. Aber man liegt auch nur 3 Punkte hinter dem Tabellenführer Hannover 96. Also es ist natürlich nach wie vor alles drin. Die Frage ist nur, ist die Mannschaft in dieser personellen Konstellation in der Lage, bessere Ergebnisse einzufahren, bessere Leistung abzurufen als zuletzt. Und da muss der Sportvorstand natürlich immer wieder nach jedem Spiel in der Mannschaft bei den Führungsspielern vorfühlen, glaubt ihr noch an den Plan des Trainers? Denn ganz gefährlich ist es, wenn die Spieler nicht mehr dem Trainer glauben, ihm nicht mehr folgen. Und das merkt man sofort auf dem Platz, wenn die entscheidenden 2 Prozentpunkte fehlen. Man kennt es an sich selbst. In dem Moment, wenn Zweifel aufkommen, ist man nicht in der Lage, seine beste Leistung abzurufen.
Aber was sagst du zum Beispiel zu so einem Argument, was ich jetzt mal anbringe, was man ja auch immer mal wieder liest, hier wird es nicht neu sein. Der Eindruck, der sich einem aufdrängt als, ich sag mal, normaler Fußballfan. Jeder, der zum HSV kommt, bleibt unter seinen Möglichkeiten, aber sobald er den Verein verlassen hat, blüht er wieder auf. Also den Eindruck könnte man bekommen, wenn man sich das mal so anguckt, wer wohin geht oder wer woher gekommen ist.
Ja, es ist tatsächlich nicht nur ein subjektiver Eindruck, den ich auch teile, sondern der lässt sich auch anhand von Statistiken belegen. Also es ist durchaus so, dass die Spieler hier in der Vergangenheit schlechter geworden sind, beziehungsweise vor allem dann auch im Anschluss überhaupt nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen sind, also sich eigentlich stetig verschlechtert haben. Und natürlich ist das auch eine Frage, die sich schon verschiedene Manager und verschiedene Personalkonstruktionen im Volkspark gestellt haben. Und so richtig hat man da noch keine Antwort drauf gefunden. Also natürlich ist dieser Begriff Wohlfühloase vor allem einer, der hier immer wieder so über dem Volkspark wie so ein böser Geist kursiert. Es ist schwierig zu beantworten, aber die Tatsache ist, dass man in Hamburg gutes Geld verdient, in der Stadt sich sehr gerne aufhält, die Fans auch ihren Teil dazu beitragen durch ihre bedingungslose Treue und einen sehr unkritischen Umgang mit der Mannschaft. Und man hat dadurch das Gefühl, dass ja eigentlich alles in Ordnung ist hier in Hamburg. Und das trägt vielleicht dazu bei, dass die gerade angesprochenen 2-3% manchmal fehlen, um so das Maximum aus sich rauszukitzeln.
Also müssten wir als Stadt eher, ich sag mal, so ein Ambiente bieten wie Heidenheim oder Freiburg? Kleiner, beschaulicher, man muss mehr tun für sein Geld. Ich weiß es nicht.
Tja, wenn das alles immer so einfach wäre, dann würde man ja wie eine Schablone die Erfolgskonzepte der anderen Vereine kopieren. Tatsache aber ist, dass Freiburg und Heidenheim seit inzwischen ja schon fast Jahrzehnten ihre Trainer nicht mehr getauscht haben, beziehungsweise Freiburg jetzt erst im Sommer, weil Christian Streich eben sein Karriereende bekannt gegeben hat. Aber so schlecht sind die damit nicht gefahren. Also an Christian Streich durfte selbst nach dem Abstieg in der zweiten Liga bleiben, ist direkt in seiner ersten Saison wieder hochgegangen. Beide Vereine haben zwischenzeitlich international gespielt, Heidenheim ja aktuell sogar. Vor 2 Jahren mit dem HSV noch in einer Liga gespielt. Ja, der HSV hat sich durch die ganzen Trainerwechsel, ich habe es nochmal nachgeschaut gestern, es waren eben 17 seit 2013, hat sich nicht so viel verbessert in diesem Zeitraum. Damals waren sie noch Bundesligist.
Aber dann formuliere ich die letzte Frage, die ich mir hier aufgeschrieben hatte, ein bisschen um und versuche es mal andersrum, als ich eigentlich geplant habe. Es kommt wahrscheinlich das Gleiche bei raus. Du hast das ja angesprochen mit der Stadt. Also Hamburg als Wohlfühloase möglicherweise. Und ich sag mal, in einer Stadt wie Hamburg auf der anderen Seite, das ist ja dann vielleicht auch ähnlich wie in Berlin oder in München, ist der Druck, der öffentliche Druck, auch von Seiten der Medien vielleicht extrem hoch. Hat keiner beim HSV die Nerven, durchzuhalten und zu sagen, wisst ihr was, wir bleiben mit dem Trainer auch mal das zweite Jahr in Folge in der zweiten Liga, weil wir glauben, er ist der Richtige.
Tja, Jonas Bolt hat genau das versucht mit Tim Walter. Und da haben wiederum viele Fans gesagt, wir hätten uns so oft in den vergangenen Jahren gewünscht, dass endlich mal am Trainer festgehalten wird, aber vielleicht nicht unbedingt bei Tim Walter. Also auch da gab es natürlich wieder die kritischen Stimmen. In dem Moment, wenn über den Trainer diskutiert wird, wird es immer ein Für und Wider geben. Und es gibt auch nicht diese einfache Antwort, nach der sich ja so viele sehnen, bei der man eine Garantie hat, dass es besser wird. Egal, ob man jetzt vom Festhalten, am Festhalten des Trainers überzeugt ist oder eben den Trainer wechselt. Es gibt keine Garantie, dass es mit einer bestimmten Entscheidung besser wird. Und deswegen spielen eben viele Faktoren eine Rolle. Ich komme aktuell zu der Analyse, dass der HSV nicht einen neuen Trainer braucht, sondern mehr Siege mit der aktuellen personellen Konstellation, weil Steffen Baumgart die Mannschaft noch erreicht. Das ist zumindest der Informationsstand, den wir so in den Hintergrundgesprächen gewonnen haben.
Und dein Tipp jetzt für das Schalke-Spiel?
Ich denke, dass es gegen Schalke einen klaren Heimsieg geben wird. Ich sage jetzt einfach mal 3-1. Das Problem waren allerdings noch nie die Heimspiele gegen große Traditionsvereine, sondern das Problem sind die Auswärtsspiele gegen vermeintlich kleinere Gegner. Und ich bin schon sehr gespannt auf den 14. Dezember, wenn der HSV bei Aufsteiger SSV Ulm antritt.
Irgendwie kommt einem in Verbindung mit dem HSV immer der Film und täglich grüßt das Murmeltier in den Sinn. Leicht abgedroschen, aber ist leider so. Den HSV-Fans wünschen wir jetzt erstmal 3 Punkte für das Spiel morgen Abend und wir sagen Danke an HSV-Insider Stefan Walter. Und damit sind wir durch für heute. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen. Morgen schauen wir, ich glaube, das muss ich anders formulieren, morgen müssen wir natürlich wieder auf die Bundespolitik schauen. Ist das alles nur noch irre? Oder ist das eigentlich ein ganz normaler Prozess, so wie er in einer Demokratie sein sollte? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Auf jeden Fall haben wir morgen einen der deutschen Politikjournalisten an Bord, Jörg Quos. Er war unter anderem in der Chefredaktion bei der Bild und der Bild am Sonntag beim Fokus und aktuell ist er der Boss der Zentralredaktion bei der Funke Mediengruppe, zu der ja auch das Abendblatt gehört. Und mit ihm sprechen wir zum Beispiel über den Moment, als SPD-Mann Rolf Mützenich diese Woche angekündigt hat, dass ein Mitglied der SPD sich bei Friedrich Merz entschuldigen muss. Und wir hören eine eindeutige Aussage des Kanzlers im Bundestag, bei der die anwesende Sarah Wagenknecht eigentlich hätte klatschen müssen. Hat sie aber nicht. Das und noch mehr analysiert hier bei uns mit Jörg zusammen. Bis morgen und ein schönes Wochenende.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.